Genau, diesen Monat habe ich mein Hauptthema schon vorher aufgenommen. Und zwar möchte ich gerne diesmal ein Rettungsdienstthema machen. Und zwar soll es heute um psychiatrische Notfälle gehen. Das ist ein Thema mit sehr vielen Unsicherheiten, gerade für mich als frische Notärztin. Und deswegen habe ich mir eine Expertin eingeladen. Genau, Eva nimmt heute mit mir das Thema auf. Eva, total schön, dass du da bist. Möchtest du dich einmal vorstellen für unsere Zuhörer?
Ja, hallo, ich bin Eva. Ich arbeite aktuell in der Psychiatrie, habe lange auf der Akutstation gearbeitet und davor war ich auch relativ lange in dem, was wir Psychiater gerne die Somatik nennen und habe auch sehr lange auf Intensiv gearbeitet, bevor ich dann in die Psychiatrie gewechselt bin. Und es freut mich sehr, dass ich heute dabei bin.
Genau, wichtig ist bei dem Thema, dass es halt insgesamt einfach, also nicht in der Psychiatrie grundsätzlich, aber für solche Situationen, gerade in der Notfallpsychiatrie, korrigiere mich übrigens, wenn ich Quatsch erzähle, Eva, ja? Genau, dass es einfach super wenig Evidenz gibt und deswegen haben wir versucht, so ein bisschen Kochrezept für euch auszuarbeiten, um halt NotärztInnen pragmatische Tipps für den Umgang mit psychiatrischen Notfällen an die Hand zu geben und genau, damit ich mich halt dann bei meinen ersten Fahrten alleine als Notärztin mit solchen Situationen nicht mehr so unsicher fühle. Wichtig ist noch das Thema Psych-KG. Da ist das Problem, dass es in jedem Bundesland unterschiedliche Gesetze gibt. Wir haben euch die Gesetzestexte schon mal in den Shownotes verlinkt. Wahnsinnig wichtig ist halt, dass bevor man irgendwo rettungsdienstlich tätig wird, dass man sich über die dort gültigen Gesetze und die regionalen Besonderheiten informiert, weil das häufig halt super stressige Situationen sind und das einfach hilft, wenn man sich nicht erst in dieser Situation mit diesem Thema beschäftigen muss. Psych-KG und diese ganze Thematik um Zwangseinweisung ist ein sehr, sehr komplexes Thema und es gibt einfach wahnsinnig viele große Unsicherheiten an dem Bereich. Deswegen haben wir eine weitere Folge geplant. Also das Thema werden wir heute aussparen und wir haben eine weitere Folge geplant mit jemandem, der sich mit diesen ganzen juristischen Feinheiten gut auskennt, damit wir euch hier heute keinen Unsinn erzählen. Wichtig ist das Thema grundsätzlich, weil es zwar eine gleichbleibende Anzahl psychiatrischer Erkrankungen gibt, aber eine steigende Anzahl von psychiatrischen Notfällen in den letzten Jahrzehnten, was wahrscheinlich daher kommt, dass zum Beispiel auch die ambulante Versorgungssituation einfach extrem schlecht ist. Jeder von euch, der jemanden in seinem Umfeld hat oder selber schon mal versucht hat, einen Therapieplatz zu bekommen, wird wissen, wovon ich spreche, weil das einfach extrem schwierig ist und man manchmal monatelang auf einen passenden Platz warten muss. Und bei meinen Recherchen habe ich herausgefunden, dass je nach Quelle und Standort psychiatrische Notfälle die zweit- bis vierthäufigste Einsatzursache für NotärztInnen sind.
Was sich meiner Meinung nach nicht unbedingt in der Ausbildung irgendwie niederschlägt, wenn man sich anguckt, wie viel Trauma in der Ausbildung gemacht wird und wie häufig das tatsächlich vorkommt. Das finde ich sehr spannend.
Genau, das ist wichtig, weil das natürlich auch dazu führt, dass die Unsicherheit bei den NotärztInnen einfach so groß ist. Es gibt unzählige Buchstabenkurse für alle anderen Dinge, nur für dieses offensichtlich sehr häufige Problemfeld wird einfach nicht ausgebildet. Genau, die häufigsten psychiatrischen Notfälle sind laut den Quellen, die wir gefunden haben, Intoxikation, am häufigsten Alkohol, danach dann akute Erregungszustände, Psychosen und Delir. Zum Delir werden wir heute nichts mehr sagen, speziell, weil ich dazu schon mal einen sehr ausführlichen Beitrag gemacht habe, den wir euch in dem Artikel auch verlinken.
Genau, und Intoxikationen sind halt schon so ein wichtiger Schnittbereich zwischen psychiatrischer und somatischer Notfall, wo je nachdem auch eine der beiden Bereiche führend ist und das ist je nach Substanzklasse sehr unterschiedlich. Das würde heute so ein bisschen den Rahmen sprengen, deswegen gibt es heute eher mehr so grundlegende Tipps mit dem Umgang der anderen Erkrankungsbilder.
Genau. Möchtest du direkt weitermachen und was zu den Besonderheiten von psychiatrischen NotfallpatientInnen erzählen?
Ja, sehr gerne. Ich glaube, das Spannende an psychiatrischen NotfallpatientInnen sind, dass es meistens komplexe interdisziplinäre Problemkonstellationen sind. Die haben meistens eine psychische Komponente offensichtlich, häufig auch eine somatische und auch eigentlich fast immer eine soziale. Das macht sie so ein bisschen anders als andere Notfälle, denke ich. Und es macht die Befunderhebung und die Diagnostik vor Ort gestaltet sich häufig krankheitsbedingt schwieriger. Es ist halt sehr selten, dass die hypertensive Entgleisung sich wehrt, diagnostiziert zu werden. Das macht aber ein psychiatrischer Patient schon manchmal.
Genau, ich habe bei der Vorbereitung eine ganz spannende Studie gefunden. Und zwar ist die von Hennenmann et al. Die ist zwar schon ein bisschen älter, nämlich von 94, und die haben sich PatientInnen angeschaut, die eine neue psychiatrische Störung hatten, und 63% dieser PatientInnen hatten eine organische Ursache dafür. Also man muss sich halt immer bewusst machen, dass PatientInnen, die anmuten, als hätten sie ein psychiatrisches Problem, halt häufig auch zumindest eine, wie soll ich sagen, eine somatische Nebenbaustelle haben oder halt eben ein somatisches Krankheitsbild, da kommen wir gleich auch nochmal zu, die Ursache ist für zum Beispiel eine akute Psychose.
Ich finde, was halt die psychiatrischen Notfälle wirklich besonders macht, ist, dass im Gegensatz zu fast allen Situationen das meiste Rettungsdienstpersonal relativ wenig Sicherheit im Umgang damit hat und wenig Erfahrung, einfach weil es nicht im Rahmen von Buchstabenkursen tausendmal gemacht wurde. Sondern es ist irgendwie häufig im Alltag, aber es ist nicht häufig in der Ausbildung und ist so ein bisschen schwammig und dementsprechend schwierig.
Dann würde ich sagen, wir starten direkt mit unserem ersten Thema, nämlich der akuten Psychose und dem akuten Erregungszustand. Ich habe euch ein Fallbeispiel mitgebracht, und zwar war das ein Fall, den ich so ähnlich im Rahmen von meinen Mitfahreinsätzen für den Notarzt erlebt habe. Wir möchten gerne einmal mit euch halt anschauen, wie man jetzt mit diesem Fall zum Beispiel umgehen könnte. Der Patient war ein 30-jähriger Mann mit einer bekannten Psychose, der zu dem Zeitpunkt auch keine Medikamente dagegen eingenommen hat. Alarmiert wurden wir durch die Mutter des Patienten, weil der Sohn in letzter Zeit zunehmend wieder Stimmen gehört hat und wirres Zeug geredet hat. Dazu muss man wissen, zu dem Hintergrund, das erzählte uns die Mutter, die uns dann auf dem Bürgersteig auch in Empfang nahm, dass ihr Sohn während der letzten akuten psychotischen Schub die Mutter massiv verprügelt hat und deswegen die Mutter einfach große Angst hatte vor dem Patienten und sich total bedroht gefühlt hat. In der aktuellen Situation war es aber noch zu keinem tätlichen Angriff gekommen. Wir sind dann mal hoch in die Wohnung und der Patient hatte sich in seinem Zimmer verbarrikadiert, hatte den Schrank vor die Tür gerückt und wollte auf keinen Fall herauskommen und hat aber durch die Tür zu verstehen gegeben, dass er überhaupt kein Problem hat, dass es ihm gut gehe und dass er eigentlich gar nicht wisse, warum wir da sind, und sagte, nee, also suizidal sei er auf jeden Fall auch nicht. Wir haben dann ganz lange mit ihm gesprochen, da durch diese verschlossene Tür, und er hat sich dann doch dazu bewegen lassen, die Tür zu öffnen und rauszukommen, mit uns zu sprechen, und der wirkte sehr erregt. Eva, wie würdest du denn in so einer Situation vorgehen?
Also was, glaube ich, ganz wichtig ist, ist, dass man als allererstes Ruhe bewahrt und sich bewusst macht, dass das halt Medizin wie jeder andere ist. Das ist mir ganz wichtig, dass man klar macht, okay, das ist auch für jemanden subjektiv, also für einen selber eine bedrohliche Situation. Deswegen so Scene Safety Situation macht man so wie sonst auch. Und man sollte sich bewusst sein, dass das so ein bisschen bedrohlich ist. Gerade wenn man hört, der Patient hat schon mal jemanden angegriffen und man steht dann da, man ist zu zweit oder zu dritt, dann ist das für einen selber ziemlich ein Stress. Und ich glaube, es ist ganz gut, wenn man sich das vorher einmal klar macht. Und mir wäre wichtig, dass man sich halt relativ frühzeitig überlegt, ob man das so mit dem Personal, das da ist, handhaben kann oder ob man Verstärkung braucht. Braucht man die Polizei? Braucht man die Feuerwehr? Zeichnet sich da schon Psych-KG ab und man kann jetzt schon das Ordnungsamt dazu rufen? Ich glaube, das sind ganz am Anfang ganz wichtige Überlegungen.
Dazu und muss man sagen, dass hier bei uns in NRW das Ordnungsamt für das Psych-KG zuständig ist. Das ist natürlich in anderen Rettungsdienstkreisen und in anderen Bundesländern womöglich anders. Genau, wie würdest du die Situation denn gestalten, wenn du dir jetzt Verstärkung dazu geholt hast? Würdest du die alle jetzt mit in die Wohnung holen?
Nein, also was ideal wäre, wenn der Patient einen Gesprächspartner hat, und da ist mir wichtig, das muss halt nicht unbedingt die Notärztin oder der Notarzt sein, sondern der, dem der Patient irgendwie vertraut. Ja, meistens gibt es irgendeinen im Team, mit dem der Patient reden möchte, und das ist bei uns in der Psychiatrie auch ganz häufig, dass zum Beispiel Pflegekräfte das eher machen, weil die einfach jeden Tag da sind oder weil man sich mit denen gut versteht, und dass sich das restliche Team im Hintergrund hält. Weil wenn da 10 Leute vor einem sind und man ist in der Psychose, dann ist das ausgesprochen bedrohlich. Und man muss ja immer noch vor Augen halten, der Patient oder die Patientin hört ja gegebenenfalls auch noch andere, weitere Stimmen, die wir nicht hören. Das heißt, wenn da noch mehr Stimmen dazukommen, dann wird das irgendwann wirklich unübersichtlich. Und die sind einfach massiv reizdurchlässig. Das heißt, das stresst die total. Das heißt, wichtig ist, sie haben einen klaren Ansprechpartner, und der versucht, eine möglichst ruhige, freundliche Atmosphäre zu schaffen, sich einfach erstmal vorstellen und erstmal so ein bisschen Ruhe in die Situation reinbringen.
Genau, was mir da ganz, ganz wichtig ist, was mir immer sehr sauer aufstößt, ist grundsätzlich auch zum Beispiel auf der Intensivstation bei deliranten oder dementen PatientInnen, dass Menschen, die den Impuls haben, diese PatientInnen zu duzen. Ja, gerade bei dementen PatientInnen kann das manchmal tatsächlich ganz gut funktionieren. Trotzdem stelle ich mir vor, dass das für die PatientInnen vielleicht auch einfach eine Grenzüberschreitung darstellen kann, oder?
Ja, also ich finde das auch tatsächlich, bei dementen Patienten, hast du recht, hilft das manchmal, dass sie da noch so drauf reagieren, wahrscheinlich weil der Vorname einfach sehr nah an einem dran ist, aber bei allen anderen psychiatrischen Patienten, auch wenn man die Borderline-Patientin schon 1000-mal gefahren hat, ist es relativ unprofessionell, die beim Vornamen zu nennen. Ich würde auch tatsächlich einfach ganz höflich und ganz normal mit denen sprechen, so wie mit allen anderen Patienten auch, weil sie sind auch so wie alle anderen Patienten auch. Und das nochmal relativ wichtig ist, finde ich, dass man natürlich frühzeitig potenziell gefährliche Gegenstände entfernt. Wenn jetzt ein Patient mit der Psychose da die ganze Zeit mit dem Taschenmesser rumspielt, dann ist es schon wichtig, dass man dem Patienten da auch Grenzen setzt und dass man ihm auch Grenzen fürs Verhalten setzt. Also gerade so Psychosepatienten haben halt kein Konzept mehr von Nähe und Distanz. Die kommen halt auch einmal richtig nah, aber das ist halt krankheitsbildbedingt. Und in der Regel, wenn man die halt sehr höflich darauf hinweist, dass man nicht angefasst werden möchte und dass man gerne ein bisschen Abstand haben möchte oder dass man sich jetzt in der Corona-Pandemie, unsere Psychosepatienten haben das mit den Masken meistens nicht ganz so verstanden, aber wenn man dann gesagt hat, ich würde mir wünschen, dass sie eine Maske anhaben, wenn ich mit ihnen spreche, dann hat das in der Regel gut funktioniert. Und dass man dem Patienten auch die Möglichkeit gibt, sich zurückzuziehen und auch seinen eigenen Raum haben. Dass sie sich sozusagen auch genug Freiraum haben, sich zu bewegen. Das ist auch noch ziemlich wichtig, finde ich. Einfach nur, um das auch zu deeskalieren.
Also nicht in die Ecke drängen, sozusagen.
Man muss sich halt immer überlegen, dass jemand mit einer akuten Psychose fühlt sich ohnehin schon durch die Erkrankung bedroht und verfolgt. Wenn man denen jetzt mit jede Menge Rettungspersonal das Gefühl gibt, dass das tatsächlich so ist, dann hilft das nicht.
Das ist auf jeden Fall alles mega wichtig. Und ja, es ist auch sehr hilfreich, dass du da so von berichten kannst, weil du ja einfach im Gegensatz zu den meisten anderen das immerhin schon mal erlebt hast, irgendwie auch in einem kontrollierten Setting. Genau, ein Tipp, den ich noch bekommen habe von einem erfahrenen Kollegen war, wenn man mit dem Patienten spricht, denen gut zuzuhören und sich wohl möglich halt die Formulierungen der Warninhalte aufzuschreiben oder zu merken, weil das sehr hilfreich sein kann, wenn man zum Beispiel eine Zwangseinweisung, also ein Psych-KG einleiten möchte, dass man die dann halt in dieses ärztliche Zeugnis konkret reinschreiben kann als Beispiele.
Das finde ich eine sehr gute Sache, weil uns das auch nachher in der Klinik enorm hilft, wenn wir wissen, der Patient dachte, der Notarzt ist der Illuminati, die ihn jetzt zu Hause aufsucht, um ihn zu verfolgen, dann genauso aufschreiben. Wichtig ist, wenn Patienten sowas sagen, das ist manchmal schon, es ist teilweise sehr unterhaltsam, aber dass man das halt wirklich ernst nimmt und da nicht anfängt zu grinsen, auch wenn das manchmal schwierig ist.
Oh, da bin ich immer sehr froh um meine FFP2-Maske.
Genau, das ist also einfach den Patienten als einen ernstzunehmenden Gesprächspartner behandeln. Auch wenn er einem gerade erzählt, dass er ein Chamäleon ist und unbedingt auf dem Rettungswagen liegen muss, damit er auch orange wird, dann erstmal das so annehmen, dass das in der Realität von dem Patienten gerade so ist und dass das ein für ihn wichtiges Bedürfnis ist. Das hilft ungemein, wenn man das macht. Und was ich auch ganz wichtig finde, die Patienten sind nicht für einen unbegrenzten Zeitraum kooperativ in der Regel. Das heißt, wenn man Anamnese macht, sollte man die wichtigsten Fragen zuerst klären. Was aber hilft, ist, wenn man den Patienten initial mal ein bisschen reden lässt, weil da kriegt man in der Regel sehr guten Einblick darüber, wie der gerade die Realität wahrnimmt.
Und dann wie würdest du denn konkret anfangen? Also wenn wir jetzt in unser Fallbeispiel zurückgehen, du hast dich jetzt vorgestellt, wie machst du weiter mit deinem Gespräch?
Tatsächlich einfach erklären, warum man da ist. Also man könnte zum Beispiel sagen, in der Situation, hallo Herr so und so, wir sind der Rettungsdienst, Ihre Mutter hat uns gerufen, weil sie sich Sorgen macht, dass sie wieder in einer Psychose sind. Die hat uns erzählt, sie hatten schon mal eine Psychose und da gab es dann auch eine Situation, wo sie ihre Mutter angegriffen haben und jetzt macht die sich Sorgen, dass es wieder passieren kann und dann tatsächlich den Patienten mal nach seiner eigenen Einschätzung fragen, so wie schätzen Sie das denn ein und wie geht's Ihnen? Also ganz einfache Frage.
Mhm. Okay, also wie bei jedem anderen Patienten auch tatsächlich.
Ja.
Was du mir, als wir schon mal über dieses Thema diskutiert haben, noch gesagt hattest, war, dass man PatientInnen nicht korrigieren sollte. Das heißt, wenn sie sagen, ich bin Illuminati, nicht sagen, nee, ich bin der Notarzt? Oder wie macht man das?
Also man kann die schon korrigieren, aber wenn überhaupt, dann sehr freundlich und sachlich. Also das, wenn der Patient jetzt sagt, ja, sie sind die Illuminati und sie sind gekommen, um mich zu holen, dann könnte man sagen, nein, ich bin Notärztin, ich bin jetzt hier gerufen worden, weil ihre Mutter die Leitstelle angerufen hat, weil sie sich Sorgen macht. Und aber zum Beispiel konnte man darauf dann antworten, aber offensichtlich haben sie Sorge, dass die Illuminati vorbeikommen, um sie zu holen. Fühlen sie sich denn aktuell verfolgt oder bedroht, was eine relativ wichtige Frage ist, um halt so ein Bedrohungs- und Verfolgungserleben zu klären, weil das hilft auch sehr gut zu verstehen, wie angespannt der Patient gerade ist.
Mhm. Was sind denn noch weitere wichtige Fragen, die ich jetzt bei der Anamnese unbedingt klären sollte?
Was ganz wichtig ist, ist frühzeitig herauszufinden, ob der Patient imperative Stimmen hört. Es gibt verschiedene Arten von Stimmen hören. Die, sage ich, gefährlichsten sind die imperativen Stimmen. Das heißt, es sind Stimmen, die Patienten auffordern, etwas zu tun. Und das sind auch die Stimmen, die Patienten zum Beispiel dann auffordern, von einer Brücke zu springen oder sich oder andere zu verletzen.
Mhm.
Und was halt hilft, zum Beispiel, wie man das explorieren könnte, wäre zum Beispiel, dass man sagt, okay, sie wirken irgendwie so ein bisschen abgelenkt oder sie gucken immer da in die Ecke. Sehen Sie da irgendjemanden? Gibt es Stimmen, die Sie hören? Das ist tatsächlich die Frage, die man einfach stellt. Und wenn die Patienten das bejahen, dann kann man einfach interessierte Fragen zu den Stimmen stellen. Also sowas wie, kennen Sie die Stimmen? Was sagen die Stimmen? Und dann halt die wichtige Frage, geben die Stimmen Ihnen Aufforderungen, etwas zu tun? Und wenn ja, müssen Sie das dann machen oder können Sie sich dagegen entscheiden, das zu tun? Und die meisten Patienten geben eigentlich ganz gut Einblick in diese Stimmen hören, wenn man sie explizit danach fragt.
Total spannend. Da wäre ich jetzt zum Beispiel nie drauf gekommen, das zu fragen. Was ja wahrscheinlich auch noch wichtig ist für die Anamnese, ist sowas wie, ob der Patient oder die Patientin schon mal sowas in der Art hatte, also ob psychiatrische Vorerkrankungen bekannt sind, wo der Patient schon mal psychiatrisch vorbehandelt wurde, weil ja das doch auch hilfreich wäre, den Patienten vielleicht in das gleiche Krankenhaus wieder einzuweisen, wenn das notwendig sein sollte. Und auch, ob der Patient vielleicht seine Hausmedikation eingenommen hat und irgendwelche Vorerkrankungen hat. Zusätzlich denke ich, dass auch sowas wie Drogen oder Alkohol sicher wichtig wäre anamnestisch, weil das ja auch ein Auslöser sein kann, wenn ich das richtig verstehe.
Auf jeden Fall. Und da ist mein Tipp, tatsächlich jede einzelne Substanz einmal abzufragen. Weil, es war damals in der Prämed auch immer so, nee, ich nehme keine Drogen. Also ja, schon THC und manchmal ein bisschen Kokain, aber eigentlich nicht. Und deswegen ist es mir schon wichtig, dass man da wirklich einmal alle so durchgeht. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man da nochmal nachfragt, dann kommt dann schon eher nochmal etwas an Informationen. Und da ist vor allem auch wichtig, wann zuletzt, wie viel und immer auch noch fragen, ob Alkohol mit dazu eingenommen wurde, weil gerade wenn man so irgendwie Benzos, Alkohol, diese Kombination haben, dann ist das wichtig und das wird häufig vergessen, obwohl das somatisch dann doch durchaus Komplikationen machen kann.
Ja, das ist echt wichtig. Genau, dann kommen wir gleich auch nochmal zu den Differentialdiagnosen. Trotzdem, was mir noch ganz wichtig ist, ist, dass man halt einmal versucht, ein bisschen rauszufinden, ob es irgendwelche anamnestischen Hinweise gibt auf eine primär somatische Genese des akuten Verwirrtheitszustandes oder der in Anführungsstrichen akuten Psychose. Das heißt zum Beispiel so Sachen wie akute Elektrolytentgleisungen bei DialysepatientInnen, zerebrale Metastasen bei irgendwelchen Tumorerkrankungen, postiktale Zustände, Demenz, MS oder irgendwelche anderen neurologischen Vorerkrankungen oder auch zum Beispiel Infektionen oder so. Wie ist das denn mit der Fremdanamnese? Die kann ja da auch ziemlich hilfreich sein, oder? Wenn der Patient selber nicht Auskunft geben kann?
Die ist total wichtig. Und was ich da noch wichtig finde, ist, dass man vorher, auch wenn der Patient sehr auffällig und komisch ist, in Anführungszeichen, dass man sich vorher die Zustimmung des Patienten holt. Das ist tatsächlich sehr wichtig für das, was wir Beziehungsaufbau nennen, weil wenn dann irgendwie die Mutter das gefragt wird und was sagt, was der Sohn nicht möchte, in dem Szenario zum Beispiel, kann das sein, dass es die Situation total eskaliert. Und da kann man einfach fragen, ja, ihre Mutter hat uns erzählt, es ging ihr nochmal so schlecht vorher, schon mal auf diese Art und Weise. Wäre das denn in Ordnung, wenn ich auch mal mit ihrer Mutter spreche? Oder gibt es irgendjemand, den ich anrufen kann, der sie gut kennt? Und das hilft auch ungemein, weil die meisten Angehörigen von psychiatrischen Patienten kennen ihre Angehörigen und deren Krankheitsbild. Die rufen dann bei uns an und sagen, der macht wieder das, das und das, und das hat er genau gemacht vor der letzten Psychose.
Und, ja, so war das tatsächlich bei unseren Patienten auch.
Und das hilft total, weil jeder Patient, gerade so, wenn die Psychose anfängt, haben die meisten Patienten so für sie typische Dinge, die dann passieren. Auch die Maniker haben immer so das typische Ding. Dann bringen Leute ihren Angehörigen und sagen, der hat jetzt irgendwie wieder dreimal, der war jetzt wieder dreimal die Woche irgendwie einkaufen und das hatte er das letzte Mal auch und danach ist der super manisch geworden und diese frühen Warnzeichen sind total wichtig und da hilft eine Fremdanamnese, hilft halt wirklich auch zu unterscheiden, ist das jetzt psychiatrisch oder nicht, weil was halt wichtig ist, auch Menschen mit einer psychiatrischen Erkrankung können ja theoretisch eine Elektrolytentgleisung haben.
Ja, und das ist mega wichtig.
Ganz häufig, dass so psychiatrische Patienten dann immer so in die Psychiatrie-Ecke gestellt werden, aber die können genauso wie andere Patienten auch psychische somatische Erkrankungen haben. Oder tatsächlich auch mal einen echten Krampfanfall in Anführungszeichen statt einen psychogenen. Das muss man immer so ein bisschen auf dem Schirm haben. Und was da auch enorm hilft, ist zu fragen, ob es einen gesetzlichen Betreuer gibt, gerade bei den chronifizierten psychiatrisch Erkrankten. Gibt es einen, dürfte man den mal anrufen, weil die sind immer sehr informiert, die wissen auch in der Regel, wo ihre Patienten oder ihre Klienten, so nennen die in dem Fall, behandelt werden. Und was ich da auch wichtig finde, vielleicht mal mit der Zielpsychiatrie Kontakt aufzunehmen. Also dadurch, dass er durch das PsychKG, zumindest in NRW, die meisten psychiatrischen Patienten über ihren Wohnort an eine Psychiatrie angebunden sind, ist es meistens so, dass mich irgendwie eine Notärztin anruft und mir sagt, ich bin bei Herr so und so und ich sage, ah, der macht wahrscheinlich gerade das, das und das. Und das ist genau das, was er gerade tut, weil das ist das, was er tut, wenn er psychotisch wird. Und das ist einfach total wichtig, weil ich dann auch sagen kann, ja, das ist, sag ich mal, passiert regelmäßig, da muss man sich keine Sorgen machen oder bringen Sie den zu uns. Das ist sehr hilfreich, wenn man da einmal anruft und mit Leuten spricht.
Ja, das hilft natürlich tatsächlich sehr bei der Einschätzung der Situation, gerade draußen, wenn man die PatientInnen nicht kennt. Genau, dann einmal, wenn wir jetzt mit der Anamnese mehr oder weniger durch sind, zur körperlichen Untersuchung. Ich denke, dass es trotzdem wichtig ist, die nicht komplett außen vor zu lassen, wenn es irgendwie geht. Korrigiere mich immer, wenn ich Quatsch erzähle, ja. Und dass man aber halt da auf den Eigenschutz achtet, weil man ja da doch in den, also sehr nah an den Patienten einfach auch dran geht und vielleicht auch irgendwie eine persönliche Grenze des Patienten überschreitet. Dem würde ich auf jeden Fall auch, wie bei jedem anderen Patienten, halt einmal erklären, was ich gerade tue. Ich denke, dass es halt wichtig ist, jetzt gerade wenn man einen massiv agitierten Patienten hat, dann ist es vielleicht nicht unbedingt sinnvoll, dem jetzt ein 12-Kanal-EKG zu schreiben, wenn er diesbezüglich keine Beschwerden hat. Allerdings, es ist schon wichtig, das, was ich eben schon meinte, ob es halt irgendwelche klinischen oder anamnestischen Hinweise gibt auf irgendeine potenziell lebensbedrohliche Differential- oder Nebendiagnose. Das heißt, ist der alkoholisierte Patient zum Beispiel gestürzt, auf den Kopf gefallen, ist dann womöglich eine Bildgebung erforderlich und der Patient in der Psychiatrie, die kein CCT machen kann, einfach nicht gut aufgehoben initial, habe ich den Verdacht, dass es zum Beispiel eine Infektion geben könnte, eine Sepsis, die zu der Verwirrtheit führt. Gibt es vielleicht ein fokalneurologisches Defizit? Also habe ich den Verdacht auf einen Schlaganfall oder auf eine ICB? Den Zucker nicht vergessen, wenn irgendwie durchführbar. Wichtig ist auch nochmal, hier an das Delir zu denken, weil das Delir einfach symptomatisch sehr, sehr ähnlich sein kann. Und gerade diese starke zeitliche Fluktuation, also Tag- und Nachtfluktuation der Symptomatik, spricht eher für ein Delir als für eine Psychose. Und man denkt da immer nur nachts auf der Intensivstation dran. Aber ich habe in meinem persönlichen Umfeld jetzt gerade erlebt, dass Menschen auch zu Hause in ihren eigenen vier Wänden im Rahmen von einem Infekt delirant werden können. Und das ist tatsächlich sehr eindrücklich und es ist einfach extrem wichtig, dass man daran denkt.
Und im Sommer vor allen Dingen auch immer die Exsikkose als mögliche ja, sehr logische Erklärung für Oma ist gerade merkwürdig in Erwägung ziehen. Das ist wichtig.
Das stimmt. Genau. Dann hatte ich bei den Vorbereitungen noch gelesen, dass man anhand der unterschiedlichen Arten von Halluzination grob unterscheiden kann, welches jetzt die wahrscheinlichste Differentialdiagnose ist, obwohl das, glaube ich, ja auch nicht so ganz trennscharf ist, oder?
Genau, ich glaube, da ist es halt ganz wichtig tatsächlich, dass man einmal Fremdanamnese einholt, weil Patienten haben wirklich die, können die komischsten Symptome haben als psychotische Symptomatik. Ich habe eine Patientin, die kriegt immer so eine Sprachstörung, wenn sie psychotisch wird. Das ist ganz spannend. Die wird immer regelmäßig neurologisch vorgestellt.
aber das hätte ist ich jetzt auch
so,
gemacht.
Die redet dann verwaschen. Das ist total komisch, aber ist so. Was halt wichtig ist, optische Halluzinationen sind nicht typisch für die Psychose. Also die können vorkommen, dass die zum Beispiel Menschen sehen, mit denen sie dann auch interagieren. Aber so dieses klassische, ich sehe ein Schwein auf der Intensivstation, ist eher ein Delir-typisches, also typisch und wenig Schizophrenie-typisch. Typisch für die paranoide Schizophrenie sind die akustischen Halluzinationen. Es gibt noch so Zyästhesien, das sind so taktile Halluzinationen, dass die Patienten so Körperempfindungen haben. Und bei der Alkoholhalluzinose sind auch eher akustische Halluzinationen führend, wobei die auch so optische Halluzinationen haben, wenn die dann halt im Rahmen des Alkoholentzugs delirant werden. Das ist auch noch eine wichtige Sache, dass es gibt ja sozusagen das Delir-Delir, so dieses Intensivstation-Delir, aber es gibt auch das Alkoholentzugs-Delir. Und deswegen ist es so wichtig, nach Substanzkonsum zu fragen, weil dafür wäre es auch typisch, dass man eher so optische Halluzinationen sieht.
Du hattest das jetzt eben gerade schon einmal kurz angerissen mit diesen imperativen Stimmen. Wir haben das auch nochmal in unserem Beitrag einmal für euch zusammengefasst. Würdest du trotzdem noch einmal kurz für unsere ZuhörerInnen erklären, was der Unterschied ist zwischen den einzelnen Arten von Stimmen, die psychotische PatientInnen so hören können?
Also es gibt kommentierende Stimmen. Das heißt, das sind Stimmen, die die Situation, die Umgebung oder den Patienten selber kommentieren. Zum Beispiel, sage ich immer gerne, ich hatte mal einen Patienten, dessen kommentierende Stimme hat kommentiert, dass mein Schreibtisch nicht aufgeräumt sei und dass ich das dringend tun sollte. Das Problem ist, dass diese kommentierenden Stimmen sehr häufig gemein sind. Das heißt, sie sind negativ und abwertend gegenüber den Patienten. Und man kann sich vorstellen, wie belastend das ist, wenn man die ganze Zeit eine Stimme hört, die einen irgendwie als dummes Arschloch oder so beschimpft. Und dementsprechend kann das sehr dazu beitragen, dass Patienten massiv angespannt sind. Die dialogisierenden Stimmen sind Stimmen, die mit dem Patienten sprechen. Das heißt, die Patienten haben sozusagen einen Dialog mit der Stimme. Manche Patienten interagieren dann auch so richtig. Also das sieht man manchmal, dass die Patienten dann so ein bisschen so wirken, wie als wären sie im Gespräch. Die bewegen dann ihre Hände und neigen den Kopf zur Seite oder so. Das ist ein Hinweis auf dialogisierende Stimmen. Und das, was uns halt wirklich Sorgen macht, also uns machen die anderen, sind auch dringend behandlungsbedürftig, aber das, was wirklich gefährlich sind, sind die imperativen Stimmen. Das sind Stimmen, die Patienten auffordern, was zu tun. Das kann alles sein von geh auf der linken Straßenseite zu, spring aus dem Fenster. Und
das klingt unangenehm.
Das ist das, und das macht diese massive Gefährdung für psychotische Patienten, dass die so ganz plötzlich, ohne Vorwarnung, irgendwo aus dem Fenster springen, weil die Stimme ihnen das gesagt hat. Das nennen wir gefährliche Inhalte. Das heißt, imperatives Stimmenhören mit gefährlichen Inhalten wäre sowas wie spring aus dem Fenster aus dem fünften Stock. Und imperative Stimmen sind auch ein Gefährdungsaspekt. Das heißt, das ist wirklich etwas, wo man richtig aufpassen muss. Und da muss man auf jeden Fall auch ein Psych-KG in Erwägung ziehen. Und das muss man wirklich, wirklich ernst nehmen. Und was man den Patienten einfach fragen kann, ist wirklich so, wenn die Stimme ihnen was sagt, müssen sie das dann machen oder können sie das dann auch nicht machen? Es gibt auch Patienten, die sagen, ja, schön, wenn die Stimme das sagt, aber ich mache das trotzdem nicht. Und dann geht das. Aber es gibt auch Patienten, die müssen das dann machen, wenn die Stimme das sagt.
Ja, das ist echt spannend. Das war mir so nämlich auch nicht bewusst, bevor wir angefangen haben, diesen Beitrag vorzubereiten. Genau, ganz die Anästhesistin möchte ich jetzt einmal kurz was zu den Medikamenten erzählen. Und zwar gibt es diverse Anforderungen an psychiatrische Notfallmedikamente, so wie an alle unsere Notfallmedikamente im Prinzip auch. Das heißt, die Medikamente müssen schnell und sicher sein für PatientInnen und Anwender eine möglichst kurze Halbwertszeit haben, keine oder nur geringe Interaktionen, insbesondere auch mit anderen Substanzen, wie zum Beispiel Alkohol. Und die müssen natürlich auch effektiv gegen die Zielsymptomatik helfen. Ganz wichtig ist, dass wir halt natürlich präklinisch keine Möglichkeit haben, vorher ein Drogenscreening zu machen und also nicht wissen, ob der Patient vielleicht auch andere Substanzen konsumiert hat. Und deswegen, wenn es irgendwie möglich ist, sollte man, wenn Alkohol oder Opiate konsumiert wurden, keine Benzodiazepine geben, weil da einfach massiv die Gefahr einer Atemdepression besteht. Hier würde ich persönlich Haldol oder Clonidin bevorzugen. Haldol ist auf manchen Rettungsmitteln verlastet, nicht auf allen. Wir haben es, glaube ich, nicht, sodass einem dann tatsächlich nur Clonidin bleibt. Wenn das natürlich jetzt gar nicht anders geht und die Situation nicht anders deeskaliert werden kann, dann muss man halt im Zweifelsfall trotzdem auf die Benzos zurückgreifen, auch wenn das nicht ideal ist.
Genau, und da wäre wichtig, dass man sich bewusst macht, also für den Facharzt für Psychiatrie macht man 4 Jahre Psychiatrie und 1 Jahr Neurologie. Und die meisten Psychiatrien oder viele Psychiatrien sind Fachkliniken. Das heißt, die haben tatsächlich nur eine Psychiatrie. Und da ist ganz wichtig, je nach Einzugsgebiet, dass man da weiß, was für Patienten Kliniken noch nehmen. Es gibt Kliniken, die sagen, sobald irgendwas intravenös gegeben wurde, nehmen wir den Patienten nicht, weil wir kein Monitoring haben. Es gibt Psychiatrien, die haben nicht mal ein elektrisches Blutdruckmessgerät, so ungefähr. Und das ist ganz wichtig, dass man da einmal vorher klärt, wenn ich dem das gegeben habe, kann der da aufgenommen werden. Und man muss sich halt immer bewusst sein, das sind alles intramuskuläre Gaben. Das heißt, die haben alle eine sehr unberechenbare Pharmakodynamik und Kinetik.
Ja, deswegen würde ich persönlich bevorzugt natürlich intravenös was geben. Aber genau, wie du richtig sagst, das ist natürlich für uns gerade Notfall- und IntensivmedizinerInnen einfach nicht vorstellbar, dass es Krankenhäuser gibt, wo es kein Monitoring gibt. Das, ja.
Das ist sehr aufregend. Ich war auch ganz überrascht.
Also das ist auf jeden Fall super wichtig und im Zweifelsfall kann man doch dann auch einfach in der Psychiatrie anrufen, wo man den Patienten gerne hinbringen möchte, oder? Und
ja,
das einmal fragen.
Ja, das wäre sehr gewünscht, weil das gibt immer wieder Diskussionen, gerade so jetzt, wenn man intranasal etwas gibt, ist das so die Frage und das ist wichtig, dass man das einmal klärt, womit da die Sicherheit dann auch gewährleistet ist vor Ort.
Ja, ich glaube, dass das halt häufig auch zu Konflikten führt, die beide Seiten total unglücklich machen, obwohl das ja von niemandem böse gemeint ist, ne? Wichtig ist grundsätzlich, es gibt eine Vielzahl von Medikamenten, gerade auch ganz viele Antipsychotika, die wir präklinisch sowieso nicht haben und mit denen ich mich zumindest persönlich auch einfach nicht auskenne. Man sollte also idealerweise auf die Medikamente zurückgreifen, die man halt hat und mit denen man sich am besten auskennt. Wir haben euch in dem Artikel eine Tabelle zusammengestellt mit medikamentösen Möglichkeiten, auch eine sehr, sehr coole Liste, eher für die Intensivstation oder fürs Krankenhaus, welche Benzodiazepine und welche Antipsychotika man je nach Fragestellung verwenden kann, einfach so als Tipp quasi. Alle Angaben sind natürlich wie immer ohne Gewähr, aber ich glaube, dass das doch sehr hilfreich sein kann, dass man da halt so einen Spicker hat, auf den man mal zurückgreifen kann. Hast du noch irgendwas, was du dringend noch sagen möchtest zum Thema akuter Erregungszustand oder Psychose oder sollen wir weitermachen mit Suizidalität?
Also ich glaube, was ich empfehlen würde, wäre tatsächlich, wir haben die Erfahrung gemacht, dass bei uns die Patienten in der Regel relativ schnell sich bereit erklären, Medikamente zu nehmen. Und das tatsächlich die Kliniken, wo die Patienten hinkommen, die kennen die Patienten meistens. Es passiert manchmal tatsächlich, dass irgendwie der Patient massiv angespannt ist. Der kommt dann auf die Station mit gefühlt irgendwie 5 Polizisten fixiert, sieht mich und dann reden wir ein bisschen und dann können wir den losmachen und er nimmt sein Haloperidol ein. Er sagt mir zwar dann, dass ich mich zum Teufel scheren muss und dass alles scheiße ist und er keinen Bock hat, wieder hier zu sein. Aber das funktioniert ganz gut und deswegen würde ich vorschlagen, wenn man sozusagen, gerade weil das mit den Medikationen relativ schwierig ist, wenn man es vermeiden kann, wenn man einfach deeskalieren kann und sagen kann, wir bringen sie jetzt dahin, wo auch das Medikament, was sie sonst einnehmen, weil die meisten Patienten nehmen irgendein Medikament ein, was sie kennen, in dem sie auch halbwegs vertrauen und dass man das denen dann geben kann. Das würde ich empfehlen. Dass cool. Man da einfach so ein bisschen drauf baut und da eher sagt, wir packen sie ein und bringen sie dahin.
Mega cool. Vielen Dank für den Tipp. Dann würde ich einmal, weil wir schon recht lange dran sind, weitermachen mit Suizidalität, was ja auch ein häufiger Alarmierungsgrund ist. Jetzt nochmal zu einem Fallbeispiel. Und zwar werden wir alarmiert durch den Ex-Freund einer 90-Jährigen, ich kann auch nicht reden, durch den Ex-Freund einer 19-Jährigen MFA-Auszubildenden, die im Rahmen der Trennung am Telefon gesagt hat, wenn du dich von mir trennst, dann bringe ich mich um. Dann hat er sich Sorgen gemacht und den Rettungsdienst gerufen. Die Patientin treffen wir zu Hause an, die ist völlig verheult, wohnt noch bei ihren Eltern und die Eltern wissen von gar nichts. Genau, wir erklären den Eltern einmal kurz die Situation und dann gehen wir erstmal rein und sprechen mit der Patientin. Eva, wie würdest du denn jetzt hier weiter vorgehen?
Ja, im Endeffekt, viele Dinge kann man übernehmen. Erstmal sich halt vorstellen, eine ruhige Atmosphäre schaffen. Ganz wichtig bei solchen Dingen ist, wen möchte die Patientin dabei haben und wen nicht. Vielleicht will sie nicht, dass ihre Eltern irgendwas erfahren, dass sie einen Freund hat oder dass er sich getrennt hat oder dass sie das gesagt hat. Das heißt, dass die Patientin entscheiden darf, mit wem sie wo reden möchte und wer dabei sein darf. Und dann erstmal der Patientin das Gefühl geben, dass das ernst genommen wird und einfach sagen, wir sind hier, weil ihr Freund hat uns angerufen, weil sie am Telefon, oder er hat gesagt, dass sie am Telefon lebensmüde Gedanken geäußert haben und dann hat er sich Sorgen gemacht und hat den Rettungsdienst gerufen. Deshalb sind wir hier, weil wir solche Aussagen natürlich erstmal ernst nehmen. Und was da mir ganz wichtig ist, das ist so ein bisschen so ein Mythos, dass man nicht nach Suizidalität fragen darf, weil das Patienten auf Ideen bringt und das ist nicht so. Man soll ganz konkret nach Suizidalität fragen. Und das ist wirklich, das kann man so machen, dass man sagt, wie sieht das denn bei Ihnen aus? Haben Sie aktuell lebensmüde Gedanken? Und dann auch wirklich fragen, und gibt es auch schon konkrete Pläne? Und wenn die Patienten das bejahen, kann man auch wirklich sagen, was hatten Sie denn vor? Mhm. Weil es ist was völlig anderes, wenn die Patientin sagt, ja, ich würde wahrscheinlich Tabletten nehmen, als wenn die Patientin sagt, ja, ich nehme mein Quetiapin, ich bin 65 Kilogramm und ich habe schon ausgerechnet, die 5 Packungen, die da liegen würden, reichen. Das sind zwei unterschiedliche Situationen. Wir sollten beide ernst nehmen, aber dass man da einfach sehr, sehr genau nachfragt und den Patienten auch das Gefühl gibt, die meisten Patienten sind sehr beschämt, dass sie solche Gedanken haben und dass man erstmal normalisiert, dass was passiert, wenn man sich in einer Krise befindet und die Situation schwierig ist, dass es vorkommen kann, dass man solche Gedanken haben kann und dann fragen, wie sieht das denn aus? Wie ist denn Ihr inneres Erleben?
Gibt es denn PatientInnen mit Suizidgedanken, die du mit gutem Gewissen zu Hause lassen würdest? Oder muss ich alle PatientInnen, bei denen jetzt eine Suizidalität im Raum steht, auf jeden Fall mitnehmen?
Also ich finde, was wichtig ist, es gibt Krankheitsbilder mit einer chronischen Suizidalität. Dazu zählt zum Beispiel die emotional instabile Persönlichkeitsstörung vom Borderline-Typ. Das sind Patienten, und die werden das auch so sagen, wenn man die fragt, die eigentlich chronisch lebensmüde Gedanken haben in Phasen ihres Lebens. Und da ist tatsächlich die Frage, wie glaubhaft die Patientin akut distanziert ist. Es ist was anderes, wenn meine Patientin sagt, ja, ich habe diese Borderline-Persönlichkeitsstörung, ich habe immer lebensmüde Gedanken, die werden immer schlechter in meiner Klausurphase. Ich kann jetzt zusichern, dass ich mir jetzt nichts antue. Ich mache morgen einen Termin bei meinem Psychiater. Meine Eltern bleiben hier und passen auf mich auf. Und wenn es die lebensmüden Gedanken zunehmen, dann weiß ich genau, ich gehe in die Psychiatrie, wo ich angebunden bin und melde mich da. Das ist eine ganz, ganz andere Situation. Und auch da, finde ich, ist die Fremdanamnese total wichtig. Und auch, was ich ganz wichtig finde, ist, wie glaubhaft Patienten sind. Und das ist tatsächlich, das ist sehr subjektiv und viele haben Angst, das zu machen, aber Suizidalität kann eigentlich jeder einschätzen. Es ist keine magische Fähigkeit, die man mit dem Facharzt für Psychiatrie bekommt, sondern wenn man einfach so das Gefühl hat, ich glaube diesem Patienten nicht, ich habe das Gefühl, der erzählt mir nicht die ganze Wahrheit, dann besser sicher, auf Nummer sicher gehen. Und ja, das ist so ein bisschen das, was ich empfehlen würde. Und auch da würde ich mal die Zielklinik anrufen. Wenn die Patientin sagt, ich bin da und da angebunden, dann ist das ganz gut zu erfahren, wie die Patientin sonst auch da ist. Und dann auch die Frage, ob da vielleicht die Möglichkeit besteht, dass sie sich dann da einfach freiwillig vorstellt, ich hatte jetzt vor kurzem genau so eine Situation, wo die Patientin dann gesagt hat, okay, ich will jetzt nicht mit dem Rettungsdienst in die Psychiatrie fahren, aber ich sehe ein, dass ich vielleicht nochmal mit jemand sprechen muss, und die ist dann sozusagen mit dem Bus und ihrer Mutter zu uns gekommen, und das fand ich, war auch eine gute Lösung.
Das ist echt ein ganz, ganz hilfreicher Tipp. Und im Zweifelsfall, wenn ich mir aber jetzt super unsicher bin und glaube, dass ich das wirklich irgendwie nicht einschätzen kann, dann kann man ja vielleicht mit den PatientInnen auch eine Absprache treffen, dass man sagt, ich kann das jetzt gerade nicht einschätzen, das ist nicht mein Fachgebiet, kommen Sie doch jetzt einfach einmal mit, wir stellen Sie in der Psychiatrie vor, und im Zweifelsfall, wenn die PsychiaterInnen keinen Anlass sehen, Sie da zu behalten, dann dürfen Sie auch gleich wieder nach Hause gehen. Das kann man so machen, oder?
Ja, also das, wie gesagt, wenn man sich nicht sicher ist und wenn sich die Situation vor Ort, es ist halt auch manchmal wirklich schwer einzuschätzen, gerade wenn die Situation emotional total aufgeladen ist, wenn das irgendwie, wenn in der Familie Konflikte sind, wenn irgendwas nicht klar ist, wenn irgendjemand vielleicht intoxikiert ist, wenn auch die Bezugspersonen vielleicht auch, also es gibt auch Leute, die vertrauen den Bezugspersonen nicht. Wir sagen, ja, kann sein, dass ihr Freund sagt, er passt auf sie auf, aber irgendwie vertraue ich dem nicht, dass er das hinkriegt, dann immer einmal vorstellen, lieber einmal zu viel als zu wenig, und im schlimmsten Fall ist das zeitaufwendig für die Patienten, aber für die Sicherheit wichtig.
Cool.
Was ich noch wichtig finde, was mir noch gerade einfällt, was ganz, ganz wichtig ist, wenn Patienten keinen Einblick ins innere Erleben geben, das heißt, wenn Patienten nicht in den Kontakt gehen, nicht mit dem Rettungsdienst sprechen, dann auf jeden Fall vorstellen.
Genau, ich habe auch noch eine Sache, die mir super wichtig ist zu dem Thema. Und zwar hatten wir vor kurzem einen sehr, sehr eindrücklichen Fall einer Patientin mit einem schweren Suizidversuch auf unserer Intensivstation, die massiv suizidal geworden ist während der Eindosierung von ihrem neuen Antidepressivum. Und das ist einfach eine Sache, die kannte ich aus dem Studium, und trotzdem haben, glaube ich, viele Menschen das einfach nicht auf dem Schirm, dass das auf jeden Fall auch akute suizidale Krisen auslösen kann, obwohl man ja denkt in dem Moment, ja, das müsste ja eigentlich alles besser werden und die Patientin ist psychiatrisch angebunden, aber dass man das halt einfach nicht unterschätzt.
Was ich auch noch sehr, sehr wichtig finde, ist psychotisches Erleben. Es gibt bei schweren depressiven Episoden, können Patienten auch psychotische Symptome entwickeln im Rahmen der Depression. Und jegliche Art von psychotischem Erleben, also jedes Verfolgungserleben, Bedrohungserleben, fragliche Halluzinationen, wenn Patienten das und Suizidalität angehen oder dann eine Suizidalität im Raum steht, dann auf jeden Fall vorstellen. Also das ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Risikofaktor, dass sozusagen die Psychose da oder das psychotische Erleben da eine große Rolle spielt.
Cool. Ja, das ist echt wichtig. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht.
Verfügbarkeit von Methoden. Also es gibt Berufsgruppen, die massiv gefährdet sind. Klassischerweise zum Beispiel Anästhesistinnen oder FörsterInnen. Also sozusagen alle, die Mittel und Wege haben, um sich zu suizidieren. Da sollte man auf jeden Fall aufpassen. Das ist was anderes. Ein Förster, wenn der 3 Waffen im Schrank hat, weil das von Berufswegen möglich ist, die haben ein massiv erhöhtes Suizidrisiko, weil die halt in so impulsiven Übersprungshandlungen halt nicht irgendwie eine Packung Ibuprofen nehmen, sondern die haben halt sehr effiziente Methoden, sich tatsächlich zu suizidieren. Und das sollte man auch immer eruieren.
Genau, über andere Risikofaktoren und solche Dinge findet ihr alle in dem Artikel zu dem Beitrag. Auf was ich jetzt gleich noch einmal mit dir gerne eingehen möchte, ist einmal ganz kurz was zum Thema, wir haben ja eben schon über Suizidalität und Borderline gesprochen, kurz was zum Thema Selbstverletzung und Borderline, weil halt Selbstverletzung einfach ein häufiges Symptom ist von unterschiedlichsten psychiatrischen Erkrankungen, glaube ich, halt da auch sehr viel Unsicherheit besteht. Was ist Selbstverletzung und was hat das genau mit Suizidalität zu tun?
Ja, also Selbstverletzung ist jetzt erstmal ein Symptom von verschiedenen psychiatrischen Erkrankungen. Man assoziiert das so ganz typisch mit der emotional instabilen Persönlichkeitsstörung vom Borderline-Typ, aber das muss nicht nur
da vorkommen. Ich finde das schön, wie du das sagst.
Das ist tatsächlich, wie diese Erkrankung heißt. wichtig ist erstmal, dass Selbstverletzung, jetzt wenn wir tatsächlich bei Borderline gucken, ist Selbstverletzung erstmal ein Mittel der Anspannungsregulation. Also muss ich vorstellen, dass Borderline-PatientInnen sozusagen massive innere Anspannung bekommen, als ausgelöst durch Emotionen, durch krisenhafte Verschlechterungen, durch spontan, die kommen, und die PatientInnen sind nicht, sehen sich nicht anders in der Lage, das zu regulieren als durch Selbstverletzung. Das heißt, nicht jeder, der sich ritzt, macht einen Suizidversuch, sondern das ist erstmal ein Mittel der Emotionsregulation. Es gibt aber tatsächlich Suizidversuche bei einer bestehenden Persönlichkeitsstörung vom Borderline-Typ. Und es gibt auch akzidentielle Suizide, dass sozusagen die Selbstverletzung so schwer auf einmal wird oder sie dann doch eine Arterie erwischen oder sonst irgendwas, die dann sozusagen zum Versterben der PatientInnen führen. Und das ist gar nicht so selten tatsächlich. Dementsprechend ist das wichtig, dass man das differenziert und da die Patienten fragt, wie das dazu kam. Und da ist auch wichtig, dass die teilweise natürlich auch erst in die Somatik müssen, um entsprechende Wunden zu versorgen. Was mir wichtig ist, dass Borderline-PatientInnen gelten als sehr verschrien im Rettungsdienst. Die sind immer sehr schwierig in der Interaktion, und das finde ich wichtig, dass man sich vor Augen führt, dass das ein Erkrankungsbild ist, wo die Beziehungsaufbau und die Bindung zu Mitmenschen tatsächlich krankheitsbedingt schwierig für die Patienten ist. Es war mir vor der Psychiatrie-Rotation nicht klar, dass das nicht nur mein persönliches Empfinden war, dass ich die immer ultra anstrengend fand, sondern dass das tatsächlich die Erkrankung ist. Und das, finde ich, macht es ein bisschen leichter, sich bewusst zu machen, egal was die sagen, ob sie einen abwerten oder ob sie einen so ganz, ganz toll finden und man jetzt der Einzige ist, der sie versteht. Das hat null mit einem selber zu tun, sondern das ist die Erkrankung, die PatientInnen es halt nicht anders ermöglicht, mit Menschen zu interagieren. Und da kann man das so ein bisschen, finde ich, von sich weghalten und auch sich bewusst machen, das ist nichts, was die entscheiden sich dazu, sich selbst zu verletzen, aber das ist Teil der Erkrankung. Ich finde, da ist immer so ein bisschen so ein Vorwurf, wie kann man sowas machen, aber niemand würde jetzt irgendwie der arteriellen Hypertensionspatientin vorwerfen, dass sie jetzt eine hypertensive Entgleisung hat, sondern das ist halt Teil der Erkrankung, und das ist im Endeffekt bei denen genauso.
Ja, ich glaube, das ist grundsätzlich bei den psychiatrischen NotfallpatientInnen einfach wahnsinnig wichtig, dass halt auch die PatientInnen mit dem psychogenen Krampfanfall ja nicht so tun, als würden sie krampfen, sondern das ist einfach ein ernstzunehmendes Krankheitsbild, auch wenn ich mir in meinem Kopf einfach nicht vorstellen kann, wie so ein psychogener Krampfanfall funktioniert. Aber das ist einfach, ja, es gibt einfach völlig verrückte Dinge. Genau, jetzt haben wir ja schon über Suizidalität gesprochen. Lass uns noch einmal kurz darüber reden, wenn jetzt mein Patient oder meine Patientin schon versucht hat, sich zu suizidieren. Wie gehe ich denn jetzt vor?
Also ich glaube, das Allerwichtigste ist erstmal Eigenschutz. Das ist sehr, sehr wichtig, je nachdem, was Patienten probieren, wie sie sich suizidieren, kann das potenziell gefährlich sein. Woran ich so klassisch denke, ist so der Grill im Wohnzimmer, das eine CO-Vergiftung bei den Ersthelfern auslösen könnte. Offensichtlich ist es ganz wichtig zu überlegen, was ist passiert und was muss an somatischer Abklärung erfolgen, bevor die psychiatrische Abklärung erfolgt. Das finde ich immer ganz wichtig. Zum Beispiel, wenn sich jetzt jemand versucht hat zu erhängen, selbst wenn wir jetzt von außen nicht sehen, kann es halt immer noch zu Blutungen, Schwellungen und einem Verschließen des Atemwegs kommen. Deswegen da auf jeden Fall vorher gucken, muss der Patient in der HNO vorgestellt werden? Haben wir CO? Haben wir irgendwelche Medikamente? Müssen wir über den Giftnotruf irgendwie eine Intensivüberwachungszeit einhalten? Brauchen wir im Zielkrankenhaus eine Dialyse? Brauchen wir im Zielkrankenhaus irgendwelche Interventionen wie eine Gastroskopie? Das finde ich ganz, ganz wichtig. Gerade bei Medikamenten, Drogen, Alkohol brauchen wir so viele Informationen wie möglich. Also tatsächlich, dass man guckt, liegen da irgendwelche Tabletten, liegen da Medikamentenpläne? Gibt es irgendwelche Medikamente, die andere Bewohner in diesem Haushalt nehmen, die man dann nehmen könnte? Wie lange ist die Einnahme voraussichtlich her? Und halt auch immer damit denken, die Patienten nehmen in der Regel noch ihre Hausmedikation. Und viele Patienten trinken Alkohol. Das heißt, da haben wir sozusagen auch noch mehrere Interaktionspartner, die das Ganze verkomplizieren können. Das ist einfach wichtig, dass wir Fakten schaffen und dann mit dem Giftnotruf wirklich rausfinden, was braucht der Patient. Jetzt erstmal somatisch. Diese Patienten müssen immer in der Klinik vorgestellt werden. Weil das gerade, die sind per Definition nicht absprachefähig und auch nicht, sind auch nicht distanziert von Suizidalität.
Nee, offensichtlich nicht.
Genau, das ist wichtig. Und aber ja, erstmal gucken, was brauchen die somatisch und von da aus dann weiter planen, wie geht es dann weiter mit der psychiatrischen Versorgung. Da wäre wichtig, man kann natürlich auch immer auch auf Intensiv schon ein psychiatrisches Konsil anfordern. Und das sollte man dann, glaube ich, auch zeitnah machen, dass die möglichst schnell eingeschätzt werden, weil es gibt halt auch so Situationen, dass dann Patienten auf der Intensiv nochmal versuchen, sich zu suizidieren. Und das ist ein Risiko, was man möglichst früh dann wissen möchte. Patienten reagieren sehr unterschiedlich darauf, dass Suizidversuche nicht funktioniert haben. Es gibt viele, die sich dann distanzieren und froh sind, dass es nicht funktioniert hat. Es gibt aber auch welche, die das nicht sind. Und da ist aber auch wirklich die Lösung, einfach zu fragen. Ich meine, das ist so, natürlich kann jeder Patient einen anlügen, aber das können die den Psychiater auch. Und das sind die Fragen, wo man sehr viel Informationen für sich schon mal gewinnen kann.
Ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Was mir hier noch wichtig ist, dass die Patientinnen, du hast gesagt, dass die halt häufig eine Intensivstation brauchen oder eine somatische Klinik. Wichtig ist halt, dass man auf jeden Fall die Patientinnen auch zwangsweise in der Somatik unterbringen darf. Es gelten da in den unterschiedlichen Bundesländern unterschiedliche Gesetze, was aber übergreifend gilt, ist die Gesetzesgrundlage des rechtfertigen Notstands. Und das heißt, wenn dieser Patient erstmal akut vital bedroht ist, was er ja quasi per Definition ist, durch den Suizidversuch ist er einfach lebensbedroht, dann darf ich den erstmal auch auf einer Intensivstation unterbringen. Genau, wie da ganz genau eure lokalen Gegebenheiten sind, das müsst ihr euch natürlich selber nochmal anschauen. Ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass du da warst und uns das teilhaben lassen an deinen Einblicken. Dir gebühren als Gast natürlich die letzten Worte. Gibt es noch irgendwas, was du noch hinzufügen oder uns NotärztInnen mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, ich glaube, was mir wichtig ist, ist, dass man sich bewusst macht, dass auch Rettungsdienst gegebenenfalls manchmal Hilfe braucht. Und das ist mir sehr wichtig. Das habe ich in meiner psychiatrischen Zeit jetzt häufig gesehen, dass die leider häufig zu spät sich Hilfe suchen. Deswegen wäre da meine dringende Bitte, auch mal so eigene Vorurteile zu hinterfragen. Und wenn man das Gefühl hat, ich komme mit Dingen nicht zurecht, weil es ist ein super schwieriger, anspruchsvoller und teils auch wirklich sehr, sehr, sehr traumatisierender Beruf, dass man einfach sagt, okay, ich hole mir die Hilfe und kümmere mich da lieber frühzeitig drum. Das wäre mir sehr wichtig.
In diesem Sinne, passt alle gut auf euch selber auf und auf eure KollegInnen. Vielen, vielen Dank, Eva, dass du da warst. Und ich freue mich schon sehr auf unseren zweiten Beitrag zum PsychKG.